Ich grüße euch ganz herzlich an diesem Abend. Geht's euch gut? Noch ja. Mir ging es heute Morgen gar nicht so gut. Ich habe gar nicht so gut geschlafen. Und ich wälzte mich in meinem Bett und ich hatte so viele Gedanken, die mich beschäftigt haben, rund um diese Gemeinde hier. Die Frage war an Gott gerichtet: Herr, was hast du mit dieser Gemeinde vor? Wo willst du hin? Und wenn du ein Gott bist, der führt und der lenkt, wen nimmst du mit? Nimmst du auch die mit, die hier sehr arm, bedürftig sind? Sind wir nicht so, dass wir hier nicht genau wissen, was unser Auftrag ist? In dem Sinne, dass wir nicht wissen, wie sollen wir Wachstum erreichen? Wie sollen wir uns verjüngen als Gemeinde? Ganz konkret, diese ganz praktischen Fragen, die haben mich beschäftigt. Wie sollen wir dir etwas bewirken, wenn wir noch merken, wir haben hier noch so einen muffeligen Raum? Wir haben, wenn wir draußen vorbeigehen an dieser Gemeinde, irgendwie kein einladendes Schild hier. Ganz konkret, du kannst nicht dran vorbeigucken, hier ist deine Rettung. Geh rein. Oder wir sind nicht solche Leute, wir sind nicht gut ausgebildet, da drin rauszugehen und Menschen das Evangelium einfach so zu verkünden. Jesus hat Zeit mit den Jüngern verbracht und nach 3 Jahren, sicherlich auch schon ein bisschen vorher, hat das funktioniert, da hat er sie ausgesandt. Und mich beschäftigt das, ob wir auch Ausgesandte sind. Nimmt er auch uns kleine Menschen hier in den Saaren, die wir völlig überaltert sind, so in meinem Kopf irgendwie, die wir irgendwie nicht richtig begabt sind, oder was fehlt uns eigentlich? Was braucht eigentlich Heiligenhafen und sind wir die Richtigen, die überhaupt irgendwie Heiligenhafen dienen können? Und ich habe mich in meinem Bett gewälzt und bin auch echt spät aufgestanden. Ich bin erst um 10 heute aufgestanden, weil ich einfach nicht aufstehen wollte. Ich habe immer noch diese Gedanken in meinem Kopf gehabt und konnte einfach nicht und wusste auch nicht, was soll mir der Herr eigentlich sagen? Ich hatte immer noch keinen Predigttext. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ah Gott, du musst irgendwie was tun. Und dann habe ich gebetet und habe irgendwie gemerkt, ach, Mensch, ich habe beim letzten Sonntag gebetet, oder gesagt, dass man immer wieder beten kann und immer wieder mit Gott reden kann, ne? Aber in dieser Situation kam es mir irgendwie so vor, ach, ich wollte eigentlich auch gar nicht richtig mit Gott reden. Und dann kam mir ein Gedanke in den Sinn, ach, guck doch wenigstens in das Wort Gottes. Es ist doch immer so, wenn du das Wort Gottes am Anfang deiner Taten hast, das ist tatsächlich so. Wenn das Wort Gottes in einer Ältestensitzung zum Beispiel am Anfang steht, ihr werdet es schon vielleicht vermuten, aber es liegt ein Geheimnis da drin, dass das Wort Gottes, wenn es am Anfang steht, diese Gemeindesitzung ordnet. Die Ältestensitzung ordnet und irgendwie geht das viel schneller weg, als in meiner Erfahrung, als wenn nicht Gottes Wort am Anfang steht. Und daran musste ich irgendwie denken und habe gedacht, okay, ich überwinde mich und ich krieche zu meiner Bibel. Ich musste dann durch das Haus, dann einmal zum Wohnzimmer, zum Sofa und habe dann da meine Bibel weggenommen. Ich habe sie übrigens wieder. Sie war zwischen einer nun vergammelten Avocado und ein paar anderen Büchern bei einer Aufräumaktion, weil meine Frau ja jetzt nun von Burbach wegzieht. In einen Karton reingestopft worden, weil da der Vermieter wollte einen neuen Mieter eben einladen und dann hatten wir eben schnell aufgeräumt. Gut, meine Bibel ist nicht weg und darüber freue ich mich riesig, denn ich bin jemand, der in seiner Bibel weiß, wo was steht. Ich habe nicht ganz genau, so gut kenne ich meine Bibel tatsächlich nicht, ich will da weiter wachsen, ja. Aber irgendwie, ich fühle mich da zu Hause und ich kann viel besser damit umgehen, wenn ich meine persönliche Bibel habe. Und da freue ich mich riesig drüber. Ja. Nun gut, ich habe diese Bibel genommen und habe dann einfach reingeschaut. Und ich war heute bei Bernd und Marlies und dann hatte ich diese Stelle einfach auch nochmal, weil die mich so berührt hatte, Lukas 14 aufgeschlagen. Und gut, wir schlagen die jetzt nicht auf, aber ich werde die vielleicht euch persönlich nochmal irgendwie weitergeben, weil sie mir so ans Herz gegangen ist. Gut, wir werden sie doch aufschlagen. Lukas 14. Lukas 14 und die Verse, welche hat man noch gelesen, Bernd? 12, ne?
12 bis 14.
Ja. Lukas 14, 12 bis 14. Und da steht: Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, und jetzt steht's hier, wenn du ein Mahl machst, so lade arme, verkrüppelte, lahme und blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten, es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Und wir hatten das zweimal gelesen, Bernd und ich auch nochmal, ich lese auch nochmal vor. Vielleicht spricht's einen dem einen oder anderen an. Er sprach aber zu dem, der ihm eingeladen hatte: Wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade arme, verkrüppelte, lahme und blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wenn wir uns vorstellen, wie wir heute versammelt sind, dann sind wir wieder unter uns in unserer Mahlzeit. Wir genießen das Wort Gottes in unserem Mahl heute. Wir speisen davon, aber kein anderer ist da. Wem wird das vergolten? Wem kommt das zugute? Dir kommt es nicht zugute und dem, der da draußen in Heiligenhafen ist, auch nicht. Dir nicht, weil hier steht, dass demjenigen das zugute kommt, der einfach die anderen, die draußen sind, einlädt. Einfach so. Es einfach so zu wagen. Und dem da draußen, dem ist auch nicht geholfen, weil er gar nicht sich hier reintraut, weil er gar nicht weiß, was hier überhaupt zu finden ist, weil es überhaupt nicht sein Milieu ist. Sind wir eigentlich darauf bedacht, auch die Menschen einzuladen, die wir überhaupt nicht mögen, die wir gar nicht abkönnen? Da habe ich mich gefragt und ich gebe es euch einfach als Gedanken weiter. Als allererstes möchte ich eins tun mit euch und das ist beten. Und das lasst uns jetzt tun. Wir werden heute darüber sprechen oder ich werde euch mit auf den Weg führen, was es heißt, auf Gott zu hören. Und sich von Gott verändern zu lassen. Und sich von Gott verändern zu lassen, fängt mit einer Perspektive an. Und die beherzige ich auch manchmal viel zu wenig. Mit dem Schauen auf unseren Gott, auf unseren Schöpfer als allererstes, mit Dank. Dank öffnet ganz, ganz viel. Und das hatte ich auch heute Morgen gemacht und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Wir werden jetzt eine Gebetsgemeinschaft machen und die ist nicht zu klein. Wird riesig sein. Du hast persönliche Anliegen. Du hast etwas, an das du denken kannst, wofür du dankbar bist. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, stehst hier, wir machen die Gebetsgemeinschaft gleich, ich erzähle noch ein bisschen was. Du bist hier und bist geliebt von deinem Vater. Und du kannst dir das vielleicht auch gar nicht vorstellen, weil du diese Botschaft noch viel mehr in dir aufgehen lassen musst, wie sehr dich dein Vater liebt und wer du bist in seinen Augen. Wir kommen gleich dazu. Aber jetzt gehen wir erstmal hinein ins Gebet und sagen unserem Schöpfer, wofür wir einfach dankbar sind. Und Leute, als allererstes fällt mir meine Familie ein und jetzt gehen wir weitere Punkte durch. Ich komme zu euch und lasst uns vom Platz aus beten. Ja, ihr dürft euch setzen. Ich muss noch weiter stehen. Und ich werde weiter stehen. Wir werden einmal einen Text aufschlagen und der ist in Matthäus 26, ziemlich am Ende sozusagen des Evangeliums. 26, 36. Ich hoffe, das stimmt. Ich lese vor. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu den Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und zum zweiten Mal ging er wieder hin. Und so weiter. Und dann geht er noch ein drittes Mal hin. Jesus, Gott selber, Mensch und Gott in einem, geht nun da diesen Weg und sagt selber: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Über ihn lesen wir, dass seine Seele betrübt ist bis an den Tod. Jesus selbst sagt das. Am liebsten geht dieser Kelch an mir vorüber, also am liebsten soll das ganze Geschehen einfach weg sein. Aber was macht er in dieser Trübsal? Er lässt sich trotzdem darauf ein und geht ins Gebet. Und er belässt es nicht nur bei einem Mal. Warum nicht? Warum geht er noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal hin? Das muss man sich doch mal fragen. Wir haben uns mit Gebet beschäftigt in den letzten Tagen, auch am Sonntag. Gebet ist auch dafür da, dass nicht nur wir endlich aussprechen, was uns auf der Seele brennt, sondern Gebet ist auch dazu da, dass Gott unsere Gedanken verändert, dass er uns verändert in dem, wo wir vielleicht drinstecken. Und das weiß Jesus. Es ist nicht einfach so, dass Jesus einfach dahin geht und sagt, vielleicht auf die Erde kommt, zack, und es ist alles einfach, er stirbt am Kreuz und das war's und wir sind alle gerettet. Für Jesus ist das eine Qual. Für Jesus ist das einfach anstrengend. Es ist, so wie wir es ja auch aus unserem eigenen Leben kennen, nicht immer alles einfach. Und vor allen Dingen, das ist nicht einfach. Er geht nun dann dahin und betet in dieser schwersten Stunde. Und er kommt nicht beim ersten Mal zum Ergebnis, sondern er muss sich durchringen, sich von den Gedanken des Vaters auffüllen lassen und durchkommen dahin, was der Vater will. Was du willst, Vater, das soll geschehen, nicht das, was ich will. Wie häufig befinde auch ich mich in der Situation, dass ich am liebsten mir wünsche, dass dieses Problem, wovon ich stehe, dass das weg ist. Und dieses Gebet ist das, was wir so gerne beten. Herr, schenk doch einfach, dass dieses Problem weggeht. Kennst du das von dir? Aber das ist nicht das, wie Gott mit uns arbeitet. Und das müssen wir akzeptieren. Gott möchte eines, und zwar mit uns arbeiten. Er möchte, dass wir so sehen, wie er sieht. Wir haben unsere Gedanken. Es gibt diesen Spruch, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das ist Realität, auch bei Jesus selber, bei unserem Herrn, dass er seine Gedanken verändert werden lassen muss durch seinen Vater. Vielleicht kennst du das auch. Ich hatte ja auch mal von dem Gleichnis gepredigt von dieser Witwe. Ja, das ist nicht so, dass du da durchschreien musst und zum Vater, ey, bis er endlich nachgibt und mein Wille kommt durch. So ist nicht der Vater. Er ist auch kein Automat. Du gibst oben was rein und dann kommt's unten raus. Was will Gott? Was will unser Vater? Dass wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und das nicht in unseren guten Stunden, sondern besonders in den schweren Stunden, weil er tatsächlich da ist und uns leitet. Genau da ist er da. Und für Jesus ist das auch eine Überwindung. Er nimmt dann die beiden Jungs noch mit, ja, weil er auch nicht allein sein will, kann ich mir gut vorstellen. Und er sagt: Bleib da, ich bete jetzt. Dann betet er Und was machen die anderen Jünger? Die schlafen. Und kennen wir das nicht auch? Wir sind dann wirklich in Situationen, manchmal in unserem Leben ganz alleine. Die anderen Menschen, vielleicht auch die anderen Christen, die du kennst, die schlafen dann. Das ist kein Vorbild. Gehen wir vielleicht, um das mal andersrum zu drehen, vielleicht auch mit den anderen Menschen so um? Kennst du aus dieser Gemeinde Leute, die dringend Hilfe brauchen und du schläfst? Ich will verschiedene Facetten aufzeigen, weil es hier um Gemeinschaft geht. Als allererstes aber um die Gemeinschaft zwischen uns und Gott. Jesus hat es vorgelebt. Er hat seinen Jüngern gezeigt, was das Beten bedeutet. Und zwar so, dass er gebetet hat und die Jünger haben nachgefragt: Ey, wie machst du das? Lehr uns das Beten. Das wollen wir auch. Das heißt, beten ist nicht so, er hat nicht einfach so gebetet wie alle anderen auch. Zum Tempel hingegangen und einfach nur irgendwelche Floskeln gebetet oder so oder irgendwie ein Opfer abgegeben, sondern Jesus hat anscheinend ganz anders gebetet. Wie hat er gebetet? Und das erfragen die Jünger. Und dieses Gebet hat er ihnen gezeigt, das ist ein Beziehungsgeschehen. Er hat ein Wort mit hineingebracht und das hat ihn geprägt. Das ist dieses Abba, Vater. Und das ist ein Schlüsselwort, was zeigt, dass es hier um eine ganz enge Beziehung geht. Vater, ich darf reden zu ihm und ich darf ihn alles ausschütten, was mein Herz bewegt. Ich war heute Morgen so betrübt und blieb alleine in meinen Sorgen und sogar so alleine, dass ich nicht aufstehen wollte. Das, was mich gerettet hat, war eigentlich, dass ich mich begeben habe und eine andere Stimme in mich hineinreden lassen habe. Und das war Gottes Stimme. Das war die Bibel. Ich wollte, dass Gott selber durch das Mittel der Bibel zu mir spricht, meine Gedanken sortiert und verändert. Manchmal ist es sogar so, dass das Gebet nicht ausreicht. Dass wir beten und wir bleiben dabei und das, dann brauchen wir Gott, der spricht. Gebet heißt ja nicht nur, dass wir reden und dann dabei bleiben, dass wir frustriert sind, dass Gott irgendwie scheinbar doch irgendwie nichts sagt. In der Beziehung ist das ja so. Nicht nur einer redet, sondern es kommt ja dann auch was hoffentlich zurück. Das macht die Beziehung erst aus. Und wie wunderbar ist erst die Beziehung mit unserem Vater. Sie ist nicht so, wie ich das mal in der Schulzeit hatte, dass ich die ganze Zeit für die Freundschaft mit meinem Freund zuständig war und ich habe die ganze Zeit gegeben, gegeben, gegeben und von meinem Freund kam nichts. Gott gibt mindestens genauso viel wie du. Mindestens, weil er dich führen will. Jesus braucht es, dass er durchkommt und durchringt zu der Erkenntnis, die der Vater hat. Und wisst ihr, er ist dankbar danach. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Er geht ans Kreuz und ist trotzdem dankbar, dass Gott ihn da durchschickt. Wir lesen das im Philipperbrief, in Philipper 2, nachher, was es ihn alles gekostet hat, aber auch, dass er dann zu Ehren gekommen ist. Und er hat es weshalb gemacht? Wieso ist Jesus diesen Weg gegangen und wieso ist er am letzten Ende doch dankbar? Weil er es für uns tut. Weil er auch diesen Willen des Vaters annimmt und will, dass die Menschen gerettet werden. Und auf einmal nimmt er die Gedanken, die der Vater hat, diese guten Gedanken für die Menschen auf und er freut sich an diesen Gedanken und gibt sie sogar in so weit in sich, oder gestaltet so weit diesen Gedanken oder entfaltet ihn in sich, dass er sein ganzes Leben gibt. Und dieses Leben für uns. Ist das nicht etwas, was erstaunlich ist, dass Jesus da das größte Vorbild ist, was es heißt, wenn wir in Begegnung mit Gott kommen? Es ist nicht so, dass wir zu Gott kommen und es ist alles gut. Es ist nicht so, dass wir zu Gott kommen und wir bleiben bei unserem Problem stehen. Jesus zeigt, dass wir zu Gott kommen können und uns bearbeiten lassen können von ihm, durch das Gebet und auch durch sein Wort. Wir schlagen eine weitere Stelle auf und die finden wir von Paulus im 2. Korinther 12, Vers 8 bis 16. 2. Korinther 12, 8 bis 16. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, sagt Paulus, dass er von mir weiche, der Satan, davon ist die Rede. Und er hat zu mir gesagt, lass an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er redet davon, dass er dreimal gebetet hat, weil dieser Stachel im Fleisch ist. Keiner weiß davon, Theologen streiten sich darum, was das bedeutet. Stachel im Fleisch, das kann vielleicht eine Depression gewesen sein, das kann aber auch vielleicht irgendwas anderes gewesen sein, eine Krankheit, die er einfach nicht losgeworden ist. Und Paulus, dieser Mann Gottes, der betet nicht nur einmal. Und ich denke auch nicht, dass er nur dreimal gebetet hat, sondern vielleicht auch häufiger. Er hat irgendwann diesen Brief, diesen zweiten Korinther, den hat er auch abgeschickt. Ne? Der endet ja auch mit dem 13. Kapitel. Ich denke mal, vielleicht war das dann, hat er vielleicht nochmal ein viertes Mal oder ein fünftes Mal gebetet. Auf jeden Fall ist es so, dass er immer wieder zu seinem Vater kommt und ihn bittet. Und er kommt zu einer neuen Erkenntnis. Der Stachel bleibt. Es ist wie bei Jesus. Die Qual wurde ihm nicht genommen. Aber er darf durchringen in die Erkenntnis, dass er sagen kann, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, dass Gott das sagt. Und ja, er hat etwas viel Tiefergreifendes erfahren dadurch. Nicht alle Krankheit geht in unserer Lebzeit weg. Trotzdem dürfen wir bitten, wir hatten das ja auch beim Gebetskreis jetzt am Mittwoch gehabt, wir dürfen auch für andere beten, dass sie gesund werden. Aber es hängt letztendlich nicht an uns, an unsere Kraft, es hängt an Gott, der bestimmt, wer gesund wird und wer nicht. Und Gottes Wege sind gute Wege. Seine Wege sind die wahren. Das ist manchmal sehr schwer zu verstehen. Und Jesus hatte es ganz schwer, das zu verstehen. Und trotzdem hat er es gewagt, zu beten und zu ringen. Und wenn du in solchen Situationen steckst, dann kommst du vielleicht auch an Situationen, wo du sagst, ich kann jetzt aber auch gerade nicht beten. Mir bleibt irgendwie das stecken. Dann gibt's irgendwann vielleicht diesen Wendepunkt, wo du aus dem Bett gekrochen kommst und sagst, und doch, Gott, will ich was von dir wissen. Und du schlägst die Bibel auf und lässt dich doch von Gott erreichen. Ja, es ist nicht so, dass Gott die ganze Zeit durch die Bibel immer sprechen kann. Ich habe gedacht immer als Kind, wenn ich die Bibel aufschlage, oder auch als ich meine Ausbildung gemacht habe, jeden Morgen habe ich versucht, Kapitel zu lesen und Gott hat nicht dadurch irgendwie gesprochen. Warum nicht? Ich dachte, da liegt doch eine Verheißung da drin, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich in der Bibel lese, dass Gott dazu mir spricht. Es war tatsächlich gut, dass ich die Bibel jeden Morgen gelesen habe und ich rate das auch euch, da durchzuhalten, auch wenn mal irgendwie Gott nicht spricht. Zwei Sachen sind da aber zu benennen. Einmal, es ist gut für unser Wissen. Irgendwann wird dieses Wort, was du vielleicht gelesen hast, dann doch zu dir sprechen. Und die zweite Sache ist noch dazu zu sagen, die Bibel sollten wir nie lesen, einfach nur so, ohne etwas von Gott zu erwarten. Das ist ganz wichtig. Es kann sein, dass du was von Gott erwartest, dass er zu dir sprechen soll und du liest und es kommt einfach nichts. Aber so wie ich das gemacht habe, einfach irgendwie irgendwo aufgeschlagen und dann gelesen und nicht gesagt, ey Gott, es ist ja eine Beziehung. Du sprichst ja zu mir durch die Bibel. Dann sag aber auch du etwas durch die Bibel zu mir. Und nicht, ich lese etwas und komme dann zu einer Erkenntnis, dann bin ich es, der etwas rauszieht. Es ist der Heilige Geist, der dir Gottes Wort durch die Bibel für dich eröffnet. Wenn du die Bibel liest, heute, vielleicht morgen oder übermorgen und in den weiteren Tagen, erinnere dich daran. Gott will die Bibel nutzen, um zu dir zu reden. Aber die Bibel ist auch dazu da, dass sie die Gemeinschaft eben eröffnet und fördert. Tschüss, Olga. Gesegnet. Ich wünsche mir, dass ihr das mitnehmt, dass das Gebet etwas ist, was die Beziehung aufbaut, und stärkt und selbst in den schlimmsten Zeiten das bewirkt, was Gott von uns möchte. Nämlich, dass wir dranbleiben und dass wir nicht aufgeben. Und dann entsteht so etwas, was ein Turning Point ist, ein Umkehrpunkt. Gott verändert dich und lässt dich nicht da, wo du bist, im Stich. Er geht weiter mit dir diesen Weg und er geht mit dir durch. Und da bin ich ganz gewiss. Und manchmal ist es so vielleicht, dass du dich nicht danach fühlst und er genau will, dass jemand anders dir zu Hilfe kommt. Dann lässt er es so geschehen, weil er auch möchte, dass wir in der Gemeinschaft zusammen sind. Dass wir in der Gemeinschaft einander tragen. Tragt einander die Last. Das wollen wir auch in dieser Gemeinde lernen. Immer mehr und mehr lernen. Zu sagen, was uns am Herzen liegt, auf der einen Seite. Und dann können wir uns auch helfen lassen. Aber auf der anderen Seite auch die Hilfsbereitschaft von uns anzubieten. Und das ist vielleicht auch bei manchmal bei uns auch schwer. Ja, weil wir dann auch Zeit opfern müssen. Aber ist das nicht das Wertvollste, was wir geben können? Ist das nicht das Wertvollste, wenn wir daran denken, warum wir auf dieser Erde leben, dass wir unsere Zeit opfern können? Für unseren Herrn, das heißt ganz genau für unsere Schwester, für unseren Bruder, jetzt. Der Herr wird Rechenschaft fordern einmal und deswegen gibt es diese Stellen. Wenn jemand ankommt und will das und das und du gibst es ihm nicht, das hat Konsequenzen. Du sollst nicht die ganze Zeit irgendwie immer nur durchhauen und Power geben und so. Darum geht es nicht. Sondern zur Zeit, wo Gott das von dir fordert, dann sei bereit. Zur Zeit, wenn du zum Tempel gehst und da irgendwie merkst, ja, wir hatten ja diesen Text in der Apostelgeschichte, da ist jemand und der braucht etwas, dann gibst du es ihm. Aber jetzt nicht die ganze Zeit rumrennen und alle möglichen gesund machen. Oder überall rumrennen und allen möglichen Brote verteilen. Nur dann, wenn jemand dich darum bittet. Sei bereit. Auch dieses Gleichnis mit den 10 Jungfrauen ist letztendlich ein Gleichnis davon, was davon spricht. Sei bereit. Unsere Bereitschaft als Christen ist etwas ganz Wichtiges. Wenn der Herr mit dieser Gemeinde etwas anfangen will, lasst uns da gewachsen sein. Lasst uns bereit sein. Ich habe gebetet und war verzweifelt. Und das ging bis in den Nachmittag hinein, um 2 ungefähr. Und dann schaute ich auf meinem Handy und dann schrieb mir ein ehemaliger Student, der ungefähr in dem Semester ist, wo ich dann auch mein missionarisches Praktikum gemacht hatte. Kontextanalyse, das heißt, ich habe damals in Kehl, Straßburg, mir die Stadt Kehl angeguckt. Und ich habe die Gemeinde analysiert, ich habe Interviews geführt und so weiter. Und letztendlich haben wir das den Kehlern übergeben, der FEG Kehl. Die ganzen Daten, was wir da alles gesammelt haben, Informationen, mit dem Bürgermeister haben wir gesprochen, alles Mögliche. Wo hat diese Stadt Nöte, wo können wir ihnen helfen, was brauchen die Leute, was für Begabung stecken in der Gemeinde und so weiter. Und die hat nachher da was mit angefangen. Und die haben da 3 gute Sachen rausgenommen. Unter anderem haben die eine Pfadfinderarbeit gegründet. Das habe ich dann nachher live mitbekommen, weil ich auch in der Pfadfinderarbeit tätig bin. Und auf einmal waren dann 12 Pfadfinder-Mitarbeiter da. Und ich dachte, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Kehl. Ich dachte so, boah, da, das hätte ich nie gedacht. Dass ihr das startet, da wart ihr so weit entfernt. Aber genau diese Kontextanalyse hat dazu geholfen, dass sie irgendwie aus dem Quark gekommen sind. Nun schrieb mich der Pierre an, sie suchen noch einen Ort, wo sie die Kontextanalyse durchführen wollen. Ich will sie mit euch ja gerne so durchführen. Aber wie gut es ist, wenn es vielleicht klappt, und dafür lasst uns beten, dass dieser Pierre, der mich angefragt hat, dass sie vielleicht hier vor Ort das an dieser Gemeinde ebenso durchführen können. Das wären dann so etwa 10, 12 Studenten, die hier ankommen und für uns die Arbeit tun. Mit uns gemeinsam und hier Heiligenhafen gemeinsam entdecken. Das bedeutet aber, dass wir dafür beten sollten, erstens, dass es stattfindet. Zweitens bedeutet das für uns jedes Menge einbringen. Wir haben keinen einzigen Gewinn davon, wenn die Arbeit machen und wir bekommen nachher so ein Blatt Papier hingelegt, das und das haben wir rausgefunden. Das ist meine Erfahrung, das hat in den letzten Jahren auch nicht funktioniert. Wir laufen mit den Studenten mit und machen die Erfahrung mit und dann hören wir, was Gottes Stimme ist. Das ist unser Auftrag, ja. Das heißt, lass uns beten, ob das dran ist. Ich hoffe, dass es dran ist. Das ist mein Wunsch. Und dann lass uns hoffen, dass das klappt. Ja? Lass uns beten, dass wir die Bereitschaft auch wirklich mitbringen, von der ich eben gesprochen habe. Und lass uns beten, dass Gott hier seine Finger mit im Spiel hat und uns weiterführt. Das wollen wir, oder? In Lensahn haben wir genügend Schlafplätze und so weiter, die können da übernachten und dann auch hierher fahren und so. Es wäre doch alles da. Nur wir müssen wollen und wir müssen einfach wissen, was wir wollen. Ob wir damit einsteigen wollen. Und dann war das so, dass ich noch ein zweites Telefonat hatte, dass jemand gebetet hatte, die ganze Zeit ja schon, er möchte gerne für arme Menschen was tun. Und das habe ich eben jetzt gerade mal verbunden. Warum soll er das nicht auch in Heiligenhafen tun können? Warum nicht? Es sind Möglichkeiten da. Aber kann er mit dieser schwachen Gemeinde was anfangen? Unser Gott? Amen.